Herzlich willkommen zu The Voice of Frankfurt, der vierten Folge unseres All-In Capital Podcasts. Wir sind Carsten Werle
und Markus Sander.
Und wir sind heute in Köln bei Salütic Invest zu Gast. Und wir haben bei uns Matthias Jörs, einer der Geschäftsführer und Chefvolkswirt bei Salütic, einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter eben hier aus Köln. Zuvor war er unter anderem Leiter der europäischen Aktienmarktstrategie beim Bankhaus Saal Oppenheim und bei Macquarie Securities, Chefvolkswirt bei MM Warburg und Leiter der quantitativen Analyse bei der Deutschen Bank.
Moin.
Matthias, als ehemalige Kollegen duzen wir uns. Vielleicht magst du uns euer Haus zu Beginn kurz vorstellen. Salütic Invest wird nicht jedem ein Begriff sein. Neuer Name, etabliertes Konstrukt?
Ja, genau, das trifft es eigentlich sehr gut. Die Firma gibt es schon lange, aber mit dem altersbedingten Ausscheiden des Gründers haben wir den Namen geändert. Wir sind ein vollständig von Banken unabhängiger Vermögensverwalter, dessen Kern-Selling-Point eigentlich die Tatsache ist, dass wir eigenständiges Research machen. Das heißt, wir lesen nicht nur, was andere schreiben, sondern wir sprechen selbst mit dem Management, wir machen eigene volkswirtschaftliche Studien etc. Es gibt einen zweiten Punkt, der uns von anderen unterscheidet. Unsere typischen Anleger sind Unternehmen und Stiftungen oder Unternehmerfamilien. Und diese haben zumeist in ihrem Kerngeschäft ein Risiko, was sie nicht noch deutlich erhöhen wollen. Deswegen ist für uns nicht die maximale Rendite das Entscheidende, sondern die beste risikoadjustierte Rendite ist das Entscheidende. Und de facto muss man sagen, wurde das zuletzt auch von der Zeitschrift Kapital hervorgehoben, dass wir zu den 11 besten Anlegern in Deutschland gehören, was vielleicht eine gewisse Bestätigung unserer Strategie ist.
Matthias, wir sind im Jahr 2022 und haben eine erkennbare Zinswende gesehen, die wahrscheinlich deutlich noch über das hinausgegangen ist, was viele vor einigen Monaten erwartet haben. In den USA liegen wir beim Zielsatz für die Fed Funds mittlerweile über 3%. Die EZB hat im September um 75 Basispunkte erhöht, weitere Schritte angekündigt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inflationsrate in Europa, in der Eurozone bei 10% liegt, die Erzeugerpreise in Deutschland im August um über 40% gestiegen sind. Was heißt denn das für das Zinsbild? Wie viele Zinsschritte erwartest du noch und wo siehst du uns Mitte 2023?
Entscheidend für mich ist nicht die Anzahl der Zinsschritte, sondern du hast es ja angesprochen, wir haben zum Teil sehr große Zinsschritte und damit ist für mich die Frage entscheidend, wo wir im Sommer nächsten Jahres stehen. Ich gehe in den USA von einer Fed Funds Rate von rund 4,5% aus und bei der EZB von einem Einlagensatz von 2,25 bis 2,5%. Das Entscheidende aber ist, dass die Notenbanken noch eine Weile die Zinsen anheben, obwohl sich eine Rezession abzeichnet. Dies ist anders als in früheren Zyklen, wo die Fed Zinsanhebungen normalerweise beendet hat, wenn sich eine Rezession abzeichnete. Die Fed war dazu bei der letzten Sitzung mehr als eindeutig. Das Einzige, was zählt für sie, ist aktuell die Inflation. Das ist ein Phänomen, das die meisten Marktteilnehmer nicht kennen. Hinzu kommt, dass die Notenbanker uns so lange versucht haben, eine vermeintliche Sicherheit über den weiteren Weg zu geben, dass wir uns auch als Marktteilnehmer darauf eingestellt haben. Nun aber steuern sie von Sitzung zu Sitzung. Das erfordert eine höhere Risikoprämie. Und last but not least kennen die meisten Marktteilnehmer eine Situation, wo Aktien und Renten gegenläufig reagieren. Das heißt, die Anleihen steigen, wenn die Aktien fallen. In Zeiten hoher Inflation ist das aber nicht so. Das heißt, die Aktien fallen, wenn auch die Anleihen fallen. Damit steigt das Risiko eines Portfolios deutlich an. Und bei einem normalen gemischten Portfolios mit einer gewissen Zielschwankungsbreite muss man dementsprechend viel vorsichtiger agieren und eine deutlich niedrigere Quote in risikobehafteten Assets haben.
Du hast das Thema Inflation ja nicht nur angesprochen, sondern auch herausgestellt, wie wichtig das jetzt aktuell auch für die Notenbank ist, dieses Thema Phänomen der Inflation zu bekämpfen. Reichen denn die von dir erwarteten Zinsschritte aus deiner Sicht, um diese Problematik in den Griff zu bekommen? Oder müssen wir uns auf eine Phase längerer, vielleicht sogar weiter anziehender Inflation gewöhnen?
Zunächst einmal, die Notenbanken haben alle Instrumente, die sie brauchen, um das Inflationsproblem zu bekämpfen, meines Erachtens. Die Fed hat auch sehr klar gemacht, dass sie alle Instrumente einsetzen wird und da nicht den Fehler der 70er Jahre wiederholen will, als man eine Stop-and-Go-Policy begangen hat und zu zögerlich war. Bei der EZB ist das viel schwieriger. Wenn die EZB deutlich die Zinsen anhebt, dann kommen Länder wie Italien in größere Schwierigkeiten, eine vernünftige Fiskalpolitik zu machen. Oder anders, sie werden gezwungen, eine vernünftigere Fiskalpolitik zu machen. Zudem muss man sagen, dass wir natürlich in der Eurozone das Problem haben, dass die steigende Inflation vor allen Dingen aus dem Energiesektor kommt. Hier kann die Notenbank nur zwei Effekte bekämpfen. Und last but not least haben wir ein Phänomen, was man sonst nur aus Kriegszeiten kennt. Die Unternehmen bekommen Geld vom Staat als Kompensation dafür, dass sie ihre Produktion einstellen, für Kurzarbeitergeld etc., Subventionen, damit das Unternehmen am Leben erhalten bleibt. Sie stellen ihre Produktion ein und vielfach fallen dann Kuppelprodukte weg. Bestes Beispiel, Düngemittelproduktion erzeugt auch CO2. CO2 wird in der Lebensmittelindustrie benötigt. Wenn man dann als Staat das versucht zu kompensieren, gibt man Geld, ohne dass Wertschöpfung dagegen steht. Und das ist ein Phänomen, was man typischerweise nur eigentlich aus Kriegszeiten kennt. Das ist schwer für die Notenbank.
Matthias, du verantwortest bei Salütic Invest einen Anleihefonds. Wie positionierst du dich denn als Bond-Investor in einem Umfeld steigender Zinsen und Renditen? Und welche Rolle spielen dann vielleicht auch Rezessionsängste und die Flucht in sichere Häfen?
Zunächst einmal, wir haben viele relativ gut rentierende, sehr solide Unternehmensanleihen. Wir sind nicht typischerweise im Moment sehr stark im High-Yield-Markt, sondern sind stark im Investment-Grade-Markt. Gegen das Zinsrisiko haben wir zugleich ein Hedge, da aus unserer Sicht die kurzlaufenden Bundesanleihen eigentlich eine zu niedrige Verzinsung bieten, haben wir hier einen sehr günstigen Hedge und sind damit gegen Zinsrisiken unseres Erachtens eigentlich ganz gut gesichert. Wir haben insgesamt im Portfolio aktuell eine Duration von 2,3 Jahren und gleichzeitig eine Rendite von 5%. Das ist eine Rendite, die meines Erachtens in den nächsten 2 Jahren viele Anleger nicht erreichen werden.
Das klingt nach einer wirklich guten Strategie. Gibt es denn Assetklassen, mit denen du dich im Moment wohlfühlst oder wohler fühlst und die aus deiner Sicht am besten geeignet sind, Wert zu erhalten?
In der Tat, ich fühle mich eigentlich sogar mit Unternehmensanleihen relativ wohl. Und zwar fühle ich mich auch deswegen wohl, weil wir im Moment dort einen massiven Druck gesehen haben, der diese Assetklasse in eine meines Erachtens gewisse Unterbewertung geführt hat. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in Zeiten der Negativzinsen viele Anleger gezwungen worden sind in höheres Risiko. Sie wollten ja nicht negative Renditen kaufen. Das heißt, sie haben dementsprechend entweder sehr lange Laufzeiten gekauft oder eine Qualität, die nicht zu ihrem Risikoprofil passt. Und jetzt sind sie dabei, dieses zu verkaufen. Und dieses hat meines Erachtens dazu geführt, dass der Corporate-Markt sehr stark unter Druck ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das eher im Moment eine Übertreibung ist, die für uns sehr attraktiv ist.
Was müsste denn grundsätzlich aus deiner Sicht passieren, damit der Markt insgesamt wieder in einen Risk-On-Modus schaltet, dass Portfolio-Manager vielleicht auch in der Breite geneigter sind, wieder mehr Risiken in ihre Portfolien zu packen?
Es fällt mir schwer, irgendwie im Moment einen richtigen Risk-On-Modus zu sehen. Ich kann mir aber einen Risk-On-Modus vorstellen, wenn wir einen Waffenstillstand kriegen im Punkto Ukraine-Konflikt. Das halte ich nur für extrem unwahrscheinlich. Es gibt aber 2 weitere mögliche Trigger für eine Rallye. Der eine Trigger ist relativ einfach. Wir haben eine hohe Volatilität, eine hohe implizite Volatilität, die viel dazu führt, dass viele systematische Strategien extrem niedrige Aktienquoten fahren müssen. Wenn jetzt die implizite Volatilität etwas zurückgeht, führt es dazu, dass diese systematischen Strategien Aktien kaufen und zugleich meistens auch dann die normalen Anleger, die diskretionären Anleger hinterher springen. Wir haben das gesehen von Mitte Juni bis Mitte August, war genau dieses der Anlass für eine starke Rallye im Aktienmarkt. Gibt einen zweiten möglichen Trigger, das ist ein Rückgang der Inflationserwartungen. Wenn wir dieses sehen, dass die dauerhaft anfangen überzurollen, dann glaube ich, wird das für die Märkte auch positiv sein, aber aktuell ist es für uns zu früh, sich dafür zu positionieren.
Unser Podcast, The Voice of Frankfurt, richtet sich bewusst vor allem an die Unternehmensseite. Was heißt das von dir skizzierte Umfeld? Wir haben besprochen Inflationsdruck, du hast geldpolitische Straffung genannt, volatile Kapitalmärkte, den Druck auf die Vermögenspreise. Was heißt das alles für die Emittenten? Wie können Emittenten hier am besten vorgehen, wenn sie in den nächsten 12 Monaten beispielsweise über die Anleihen, aber auch über die Aktienmärkte Kapital aufnehmen möchten, vielleicht sogar müssen?
Ein gutes Fenster für Kapitalaufnahmen sehe ich aktuell nicht. Die Platzierung von Porsche hilft auf der Aktienseite meines Erachtens nicht wirklich. Hier sind also mögliche Alternativen zu prüfen. Auf der Rentenseite ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass man bei einer Beruhigung der Rentenmärkte relativ zügig agiert, weil eine große Anzahl von Emittenten im Prinzip gerne aktuell etwas platzieren möchte. Und wenn die ersten rausgekommen sind, dann wird es sehr schnell sehr eng am Kapitalmarkt. Also dort heißt es schnell sein.
Ihr habt, und das haben wir jetzt ja auch in den ersten Minuten dieses Podcasts schon mitbekommen, eine sehr klare Top-Down-Sicht, seid aber auch entschlossene Stock- und auch Bondpicker. Was wird denn aus deiner Sicht in der Einzelwertanalyse im aktuellen Umfeld besonders wichtig? Welche Unternehmen möchtet ihr im Portfolio haben, welche nicht? Und worauf sollte ich als CFO oder IR-Verantwortlicher in der Unternehmenssteuerung, Kapitalmarktkommunikation besonderes Augenmerk richten, damit ich dann mich vielleicht auch für dein Portfolio qualifiziere?
Wir gehen, wie die meisten Anleger, aktuell davon aus, dass ein Soft Landing in dieser Ausgangslage sehr, sehr schwierig sein wird. Und wir suchen daher sehr resistente Unternehmen gegen eine Rezession. Das heißt, wir suchen Unternehmen sehr stark, die hohe Energiepreise weitergeben können. Uns reicht es auch nicht, wenn ein Unternehmen sagt, dass sie gegen hohe Energiepreise abgesichert sind. Denn dann stellt sich ja die Frage, wer ist der Counterpart? Und zudem ist es auch vielfach die Frage, wie wirken die hohen Energiepreise auf die gesamte Wertschöpfungskette? Es hilft ja nicht, wenn mein Endabnehmer Probleme hat aufgrund der hohen Energiepreise oder hohen Preise für andere Güter, dass er seine Produktion einstellt und ich dann ihm auch nichts mehr liefern kann. Das sind alles Fragen, die uns im Moment sehr stark bewegen und die uns sehr stark bewegen, auch was die Auswahl der Titel angeht.
Wenn ich dich höre, Matthias, dann schließe ich daraus, dass die Wachstumsfantasie von Unternehmen oder auch geplante M&A-Aktivitäten im Moment nicht en vogue sind bei Investoren. Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Gilt das grundsätzlich auch für, gilt das sowohl für Bonds wie auch für die Aktienseite? Und Unternehmen könnten ja beispielsweise die Gelegenheit nutzen, um in Not geratene Wettbewerbe opportunistisch zu akquirieren. Wahrscheinlich für euch aber eher die B-Variante.
Ich denke, im Moment ist eine aggressive M&A-Planung eher nicht das, was wir hören wollen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für die Rentenseite. Da ist das besonders schwierig, wenn wir das hören. Aber auch auf der Aktienseite muss man sagen, wir sind ja erst am Beginn der Rezession aus unserer Sicht. Insofern ist es wahrscheinlich etwas früh, dort zu aggressiv vorzugehen. Mittelfristig werden sich daraus sicherlich interessante Perspektiven ergeben.
In den vergangenen Jahren haben auf der Aktienseite ja Dividendenausschüttung, Aktienrückkäufe eine große Rolle gespielt. Welche Rolle billigst du denen denn jetzt zu in einer Phase, wo die Anleiherenditen so deutlich steigen? Bleibt das ein wichtiges Thema oder eher nicht? Und habt ihr grundsätzlich auf der Aktienseite eine Präferenz, wenn es um Ausschüttung geht, für Dividenden oder für Aktienrückkäufe? Und wo ist dann vielleicht für dich als Anleiheinvestor beim Thema Ausschüttung auch gerade in einer stressigen gesamtwirtschaftlichen Situation die rote Linie, wo du dann auch keine Ausschüttung mehr sehen möchtest?
Grundsätzlich ist es so, dass wir, fangen wir mal mit dem letzten Thema an, dass wir als Anleiheinvestoren natürlich ein hohes Interesse haben, dass man sich verpflichtet auf bestimmte Kennzahlen, die je nach Sektor und Unternehmen sehr unterschiedlich sein können. Aber da ist dann eine aggressive Planung auf der Dividendenseite sicherlich auch nicht immer das, was wir sehen möchten. Auf der Aktienseite muss man sagen, ist es für uns eigentlich wichtiger, die Tatsache, dass die Dividenden sustainable sind und perspektivisch wachsen können. Das ist aus unserer Sicht auf der Aktienseite das A und O und kann das sogar an einem Unternehmen ganz gut aktuell darstellen, Die Deutsche Telekom hat eine sehr, sehr gute Kommunikationsstrategie aktuell, in der sie einem die Dividendenfantasie etwas anreizt. Und genau genommen, das ist das, was, glaube ich, dem Wert gerade aktuell gut geholfen hat. Und daran kann man sich durchaus orientieren, meines Erachtens.
Wir bei All in Capitals sprechen mit Unternehmen ja zum einen über Inhalte, zum anderen aber auch über Formate. Wir haben uns jetzt alle an Kommunikationsformen, digitale Kommunikationsformen wie Zoom oder Teams gewöhnt. Dennoch haben wir den Eindruck, dass gerade kleine und mittelgroße Unternehmen die Chancen, die die digitale Kommunikation bietet, zum Beispiel digitale oder hybride Investorentage, noch nicht in dem Maße nutzen, wie es möglich und auch aus unserer Sicht sinnvoll ist. Teilst du diese Einschätzung? Wie sieht aus deiner Sicht denn eine optimale IR-Kommunikation aus?
Ich persönlich finde die digitalen Formate sehr, sehr gut, weil sie auch sehr effizient sind. Aber natürlich, ich arbeite in Köln und dort erlebe ich sehr stark, dass viele Kollegen auch gerne mal wieder ein physisches Meeting haben. Insofern glaube ich, sind zwei Dinge zu berücksichtigen. Als eins sollte man durchaus die klassischen Konferenzen bedienen und zum zweiten Mal meines Erachtens sollte man sehr stark hybride Sachen nutzen, weil es einfach auch die effizientere Variante ist und die Unternehmen möchten auch oder die Anleger möchten auch gar nicht unbedingt immer nur unterwegs sein, um zu Unternehmen zu kommen.
Viele kleine, vielleicht auch mittelgroße Unternehmen beklagen eine deutliche Ausdünnung der Research-Abdeckung als Folge von MiFID II und auch dem Umstand, dass gerade auf dem deutschsprachigen Markt sehr viele Broker aus dem Markt ausgeschieden sind. Jetzt hast du schon erläutert, dass ihr selber sehr viel eigene Analyse betreibt, ungeachtet dessen. Welche Rolle spielt Sell-Side Research für euch und wie viele unabhängige Stimmen sollte es aus deiner Sicht zu einem Unternehmen geben? Und kann Bezahl-Research da eine gleichwertige Alternative für Unternehmen sein?
Zunächst mal, ich fürchte ehrlich gesagt, die Politik hat tatsächlich dafür gesorgt, dass dauerhaft Research bei kleinen Unternehmen schwieriger anzubieten ist. Ich selber habe überhaupt kein Problem mit Bezahl-Research, wenn es klar herauskommt aus den Studien, dass es Sponsored Research ist. Letztendlich muss man sagen, auch bei vielen angelsächsischen Studien, die kein Sponsored Research sind, liest man sehr deutlich, wie wichtig die Geschäftsbeziehung für die jeweiligen Anbieter ist. Insofern, das macht keinen Riesenunterschied meines Erachtens. Research ist für uns insofern relevant, als dass wir natürlich Anregungen kriegen, was sind kritische Punkte, wo muss man nochmal Sachen hinterfragen. Und insofern sind 3 bis 4 Analysten schon eine relevante Größenordnung meines Erachtens. Viel problematischer als die Frage der Anzahl der Analysten ist aktuell natürlich eigentlich vielfach die mangelnde Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen. Hier sind wir mit unserer Unternehmensgröße deutlich begünstigt. Wir können auch ein- und aussteigen aus kleinen und mittleren Titeln. Aber es ist aus meiner Sicht ein Problem, was in der Öffentlichkeit massiv unterschätzt wird, die mangelnde Liquidität. Und da sind natürlich manchmal Aktienrückkaufprogramme für kleine und mittlere Unternehmen auch sogar problematisch.
Das war sehr spannend, lieber Matthias. Ich darf kurz die besprochenen Themen und deine Einblicke hier kurz zusammenfassen, so wie ich sie mitgenommen habe. Ich habe mitgenommen, erstens, defensive Investmentthemen stehen eindeutig im Vordergrund. Zweitens, Unternehmen sollten belegen, dass ihr Geschäftsmodell rezessionsresistent ist. Drittens, auf der Platzierungsseite sollten Emittenten bereit sein, sich öffnende Fenster zu nutzen. Und auch viertens habe ich gelernt und fühle mich darin auch ehrlich gesagt auch bestätigt, dass die digitale Kommunikation von Unternehmen besser genutzt werden kann, als das aktuell noch der Fall ist. Lieber Matthias, wir bedanken uns für deine spannenden Einblicke in das Kapitalmarktumfeld aus der Sicht eines institutionellen Anlegers und wir wünschen dir und Salütik auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank.